Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Ausbringen von Klärschlamm in der Landwirtschaft führt nicht zur Erhöhung von Antibiotikaresistenzen im Boden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Schweden, über die wir gleich berichten. Wir gehen anschließend der Frage nach, warum ab 1. März die Meldepflicht für das Borna-Virus wieder eingeführt wird, und stellen Ihnen schließlich bisher übersehene Minifische vor, die womöglich ein wesentlicher Bestandteil der Nahrungskette in Korallenriffen sind. Und zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Wenn Abwasser in einem Klärwerk gereinigt wird, dann bleibt als Rückstand Klärschlamm übrig. Der enthält Nährstoffe wie Phosphor und Nitrat. Deshalb könnte Klärschlamm gut als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Allerdings kann er auch Antibiotika enthalten und bei Bakterien in der Umwelt zu Resistenzen führen. Schwedische Forscher haben diese Möglichkeit nun in einer Studie untersucht. Lucian Haas mit den Details.
Der Klärschlamm, der in Klärwerken bei der Säuberung unserer Abwässer übrig bleibt, ist nicht zwangsläufig ein Abfallprodukt. Er kann nützlich sein, wenn auch mit Einschränkungen, wie der Biomediziner Joachim Larsson von der Universität Göteborg weiß.
Klärschlamm enthält viele Nährstoffe. Wir können sie in der Landwirtschaft als Dünger einsetzen, anstatt sie einfach zu entsorgen. Das ist die gute Seite. Allerdings landen im Klärschlamm auch viele der Chemikalien, die wir nutzen.
Zu diesen Chemikalien gehören Antibiotika. Wenn der Mensch solche Medikamente schluckt, scheidet er stets einen Teil davon auch wieder aus.
Klärschlamm kann Rückstände von Antibiotika enthalten. Zudem können im Klärschlamm antibiotikaresistente Bakterien vorkommen. Beides erhöht das Risiko, dass sich Antibiotikaresistenzen in der Umwelt verbreiten.
Nun leben wir in Zeiten, in denen Mediziner zunehmend befürchten, dass uns wirksame Antibiotika ausgehen könnten, weil immer mehr Krankheitserreger dagegen resistent werden. Da erscheint es auf den ersten Blick nicht besonders ratsam, mit dem Klärschlamm als Dünger die Entwicklung von Resistenzen in der Umwelt möglicherweise anzuheizen. Doch wie groß ist diese Gefahr tatsächlich? Joachim Larsson und sein Team untersuchten das anhand von Bodenproben eines Langzeitexperimentes in Schweden. Über 30 Jahre hinweg wurden landwirtschaftliche Versuchsfelder wiederholt mit unterschiedlichen Mengen von Klärschlamm gedüngt. Kontrollflächen erhielten in der gleichen Periode nur Kunstdüngergaben. Nun testeten die Forschenden, ob sich auf den mit Klärschlamm behandelten Flächen mehr Antibiotikarückstände nachweisen lassen oder eine erhöhte Resistenzbildung bei den Bakterien im Boden.
Das Ergebnis ist ganz einfach. Es gibt keinen Anstieg des Antibiotikagehalts im Boden. Genauso wenig gibt es mehr antibiotikaresistente Bakterien. Das sind gute Nachrichten.
Nur einen signifikanten Effekt konnte Joachim Larsson feststellen. Auf den mit Klärschlamm gedüngten Flächen waren die Bakteriengemeinschaften im Boden etwas anders zusammengesetzt als auf den Kontrollfeldern. Aber das lässt sich mit den unterschiedlichen Nährstoffgehalten im Dünger erklären.
Das ist ganz natürlich. Wenn du sie fütterst, werden manche Bakterien einfach besser wachsen. Das war zu erwarten.
Mit ihrem Langzeitcharakter liefert die Studie wichtige Anhaltspunkte, um den Einsatz von Klärschlamm als Dünger in der Landwirtschaft vom Verdacht zu befreien, Antibiotikaresistenzen zu fördern. Allerdings warnt Joachim Larsson davor, die Ergebnisse zu verallgemeinern.
Man muss die Studie im Licht der Verfahren betrachten, die wir in Schweden anwenden. Zum Beispiel wird der Klärschlamm bei uns länger gelagert und dabei recht hohen Temperaturen ausgesetzt, wodurch schon viele Bakterien abgetötet werden. Zudem werden in Schweden Antibiotika nur in moderaten Mengen verschrieben. Das macht es einfacher.
Für Länder mit höherem Antibiotikaverbrauch und schlechter ausgerüsteten Klärwerken, bei denen der Klärschlamm nicht intensiv in Faultürmen nachbehandelt wird, würde Joachim Larsson auf Basis seiner Studie noch keine Entwarnung geben wollen. Dort bestehe weiter das Risiko, dass der auf Feldern entsorgte Klärschlamm die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Umwelt fördern könnte.
Lucian Haas über Klärschlamm als Dünger. Schwedische Studie findet keine erhöhten Antibiotikaresistenzen im Boden. Die Borna-Krankheit ist eine virale Infektionskrankheit, die vor allem Pferde und Schafe befällt und auch auf den Menschen übertragbar ist und bei der es kaum Überlebenschancen gibt. Im Februar 2011 wurde die Meldepflicht für diese Tierseuche aufgehoben. Ab 1. März 2020 wird sie nun wieder eingeführt. Volkert Wildermuth zu den Hintergründen.
Borna ist eine Kreisstadt südlich von Leipzig. 1894 war hier ein Kavallerieregiment stationiert und es gab große Aufregung, als viele Pferde Bewegungsstörungen entwickelten und verstarben. Hitzige Kopfkrankheit lautete die zeitgenössische Diagnose.
Pferde kriegen eine Gehirnentzündung und wären natürlich neurologisch auffällig. Das waren militärische Pferde und deswegen war man natürlich besonders besorgt zu dem Zeitpunkt, weil man natürlich die Verteidigungsfähigkeit im Raum steht, wenn die Pferde erkranken. Und dort hat man dann das Virus charakterisieren können und hat es halt nach dieser Stadt in Sachsen benannt.
Konkret fielen den Tierärzten damals die typischen Einschlusskörperchen im Gehirn der Pferde auf, berichtet der Epidemiologe Hendrik Wilking vom Robert-Koch-Institut. Die Borna-Krankheit befällt Pferde und Schafe, die das Virus aber nicht weitergeben können. Es vermehrt sich eigentlich in Spitzmäusen, und zwar nur in einer sehr begrenzten Region, in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt und angrenzenden Bezirken. Die Pferde oder Schafe kommen auf der Weide gelegentlich mit den Ausscheidungen der Spitzmäuse in Kontakt und können sich dabei mit dem Borna-Virus infizieren. Lange Zeit dachte man, das sei ein Problem, das nur Tierärzte etwas anginge. Vor einigen Jahren stellte sich aber heraus, dass das Borna-Virus sehr wohl gefährlich für den Menschen ist. Das Friedrich-Löffler-Institut hatte Proben von Menschen untersucht, die an Gehirnentzündungen unklarer Ursache verstorben waren. Mit genetischen Methoden wurde dabei auf alle möglichen Erreger getestet und überraschenderweise fanden sich Hinweise auf das Borna-Virus. Der Krankheitsverlauf bei den bislang bekannten 14 Betroffenen war dabei dramatisch.
Also es waren Kopfschmerzen, Fieber, allgemeine Krankheitssymptome. Dann zu einem späteren Zeitpunkt war dann nochmal das Nervengewebe stärker betroffen. Das heißt, dann kam es zu Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen, Verhaltensauffälligkeiten, später zu Sprach- und Gangstörungen. Die Personen sind dann nach einer gewissen Zeit ins Koma gefallen und mit Ausnahme von einer Person leider alle verstorben.
Drei der Personen hatten sich über eine Organtransplantation angesteckt. Das war aber wohl ein sehr unglücklicher Zufall. Die meisten Infizierten hatten wahrscheinlich direkten Kontakt zu Spitzmäusen und ihren Ausscheidungen. Um abzuschätzen, wie groß das Problem Borna für den Menschen ist, wurden weitere historische Proben von Gehirnentzündungen analysiert. Parallel dazu suchten Hendrik Wilking und seine Kollegen in Blutproben aus Bayern nach Antikörpern gegen das Borna-Virus, insbesondere auch bei Tierärzten, weil diese Gruppe vermutlich am ehesten mit dem Virus in Kontakt kommt.
Wir haben über 1000 Blutproben untersucht und konnten nur eine Person detektieren, wo wir Hinweise darauf haben, dass sie mit Borna-Virus in Kontakt gekommen ist. Wir schließen daraus, dass diese Infektionen wirklich sehr selten sind. Und die bekannten Erkrankungsfälle wirklich sehr seltene Infektionen darstellen. Aber wenn es zu Infektionen kommt, dann sind diese Krankheitsverläufe sehr fulminant und in den allermeisten Fällen leider tödlich.
Jedes Jahr treten hierzulande zwischen einem und vier Fälle der Borna-Krankheit auf, bislang ausschließlich in Bayern. Es handelt sich um Personen aus dem ländlichen Raum. Viele von ihnen hatten auch eine Katze. Sollte eine Katze eine tote Spitzmaus nach Hause bringen, rät das Robert-Koch-Institut, Handschuhe und einen Mundschutz anzuziehen und das Tier in einer Plastiktüte zu entsorgen. Ansonsten gilt generell, Spitzmäuse sind keine Haustiere und man sollte auch kein Hunde- oder Katzenfutter herumliegen lassen, weil das Spitzmäuse anlocken könnte.
Ab dem 1. März haben Bund und Länder eine Meldepflicht für diese Erkrankungsfälle beschlossen. Wir hoffen damit, das gesamte Bild zu dieser Häufigkeit dieser Erkrankung zu kriegen.
Und die Übertragungswege noch besser zu verstehen. Die Meldepflicht, so hofft Hendrik Wilking, wird aber auch für mehr Aufmerksamkeit bei den Neurologen und Kliniken sorgen. Es sei wichtig, auch Borna im Blick zu haben, auch wenn es noch keine spezifische Therapie gäbe.
Es gibt aber insgesamt für die Behandlung von Virusinfektionen antivirale Medikamente, die natürlich auch bei dieser Virusinfektion im Raum stehen, dass sie helfen können. Und deswegen denken wir auch, dass es eine frühzeitige Diagnostik geben sollte und dass die Ärzte in den Gebieten sich dieser Erkrankung bewusst sind.
Und im Zweifelsfall rasch auch eine experimentelle Therapie einleiten, denn das ist die einzige, wenn auch geringe Chance für Patienten mit einer Borna-Infektion.
Selten, aber tödlich. Ab 1. März 2020 wird die Meldepflicht für das Borna-Virus in Deutschland wieder eingeführt. Ein Beitrag von Volkhard Wildermuth. Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparates. Bei schweren Verläufen müssen Zahnärzte die Erreger entfernen und die Entzündungsstellen mit Antibiotika behandeln. Forscher der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben nun ein Patent für bioabbaubare Stäbchen angemeldet, die Antibiotika enthalten und direkt in die Zahnfleischtaschen geschoben werden können. Max Brose stellt Ihnen die Entwicklung näher vor.
Auf dem Weinberg-Campus umgeben gleich mehrere Fraunhofer-Einrichtungen das Pharmazeutische Institut der Universität Halle. Dort empfängt mich Professor Carsten Meder in seinem Büro zusammen mit Mirko Buchholz und Andreas Kiso von zwei benachbarten Fraunhofer-Einrichtungen. Dass die drei gemeinsam forschen, hänge auch mit den kurzen Wegen zwischen den Forschungseinrichtungen zusammen.
Ich habe heute bis zu Professor Meders Büro 2,5 Minuten gebraucht.
Also 3 Minuten, ja.
Es ist alles zu Fuß sehr schnell zu erreichen und wir gehen auch gemeinsam öfters mal in die Mensa essen, wo dann auch manchmal über neue Ideen gebrütet wird.
Diese Ideen seien in ihr neu angemeldetes Patent geflossen. Ein Stäbchen gefüllt mit Antibiotika, die Parodontosebakterien abtöten sollen, erklärt Carsten Meder. Dabei nimmt er ein solches, weniger als 1 Millimeter dickes Stäbchen in die Hand.
Wir haben vor uns ein kleines Stäbchen, das ist flexibel und eben nicht spröde. Und dieses Stäbchen wird eben sehr weich in der wässrigen Umgebung. Man kann es also dann als weichen Faden in die Zahntasche entsprechend einlegen.
Zahntaschen bilden sich bei der Parodontose, wenn Bakterien das Zahnfleisch um den Zahn abbauen. Dann sammeln sich die Bakterien in der Zahntasche, vermehren sich und entzünden so das Gewebe weiter, weiß Mirko Buchholz vom Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie.
Da reicht es nicht zum Beispiel mit einer Zahnpasta und mit einem Mundwasser, weil das dort gar nicht hinkommt an die Stelle, wo es eigentlich wirken müsste. Und aus dem Grund muss man sozusagen in diese Zahntaschen das entsprechende Präparat schieben.
Dort würden die Antibiotika direkt wirken und anders als Antibiotika-Tabletten nicht den ganzen Körper belasten. Die Stäbchen geben die Antibiotika 42 Tage lang ab, zumindest im Reagenzglas. Darum hoffen die Forschenden, dass die Stäbchen auch im Patienten die Antibiotika deutlich länger abgeben als derzeitige Behandlungsmethoden. Professor Meder kennt aber noch weitere Vorteile.
Wir haben gegenüber anderen Lösungen, die auf dem Markt sind, den Vorteil, dass wir eine wesentlich einfache und auch umweltfreundlichere Herstellungstechnologie haben. Und wir haben gegenüber den Fäden, die nicht mehr auf dem Markt sind, den Vorteil, dass unsere Fäden oder Stäbchen bioabbaubar sind.
Vorbild dafür seien auch biologisch abbaubare Plastiktüten. Die bestehen aus dem gleichen Kunststoff, der auch die Parodontosestäbchen zusammenhält. Enzyme bauen den Kunststoff im Mund ab und er zerfällt in Säuren, die natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommen, weiß Mirko Buchholz.
Bioabbaubau meint hier tatsächlich, dass dieser Faden im Organismus, also im Menschen, dann quasi abgebaut wird. Das heißt, er verschwindet dann, er wird durch den Organismus aufgenommen.
So müssten Zahnärzte die Stäbchen nach der Behandlung nicht mehr aus der Zahntasche nehmen, wie es derzeit üblich ist. Beim Design der Stäbchen haben Zahnärzte die Forschenden beraten, meint Andreas Kiesow vom Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen.
Wir hatten auch das Gefühl bei den Zahnärzten, dass wir offene Türen einrennen. Also es ist Bedarf an neuen Lösungen da.
Um diesen Bedarf mit den Stäbchen abdecken zu können, ist es aber noch ein langer Weg. Nachdem Forschungspartner der Universität Bern zeigen konnten, dass die Stäbchen im Reagenzglas Parodontosebakterien abtöten, bereitet Mirko Buchholz die nächsten Schritte vor.
Zum einen muss zunächst einmal nicht nur im Reagenzglas geguckt werden, sondern auch in einem Tiermodell geguckt werden, ob das Ganze funktioniert. Und dann sind es auch noch solche Sachen wie die pharmazeutische Qualität. Das muss also alles erst noch gewährleistet werden, bevor es dann das erste Mal an einem Menschen ausprobiert werden kann.
Da alle Inhaltsstoffe der Stäbchen in vielen anderen Medikamenten vorkommen, hoffen die Forschenden schnell, mit den Studien am Menschen beginnen zu können. Die würden aber Hunderttausende Euro kosten. Eine Summe, die die Forschenden nicht allein über staatliche Fördergelder finanzieren könnten.
Da braucht man also Kapital von Investoren. Diese Firma ist jetzt gegründet und wird eben sich genau auch diesem Produkt mit annehmen. Und wir versuchen das mit diesem Spin-off aus Fraunhofer heraus zu entwickeln und dann quasi weiterzutreiben.
Biologisch abbaubare Plastikstäbchen mit Antibiotika sollen bei Parodontitis helfen. Max Brose über eine Entwicklung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Manche bezeichnen Korallenriffe als Regenwälder der Meere, weil sie so artenreich sind. Doch schon der Naturforscher Charles Darwin wunderte sich darüber, dass bei vielen Riffen das Meerwasser kristallklar und nährstoffarm ist, obwohl es eigentlich grün und reich an Algen sein müsste, um die Fische, Krebse und Muscheln zu ernähren. Die Lösung des Rätsels könnte nun im wörtlichen Sinne bisher übersehen worden sein, berichtet nun Volker Mrasek.
Bei seinen Fachvorträgen zeigt Simon Brandl gerne Unterwasserfotos von Korallenriffen und fragt dann seine Zuhörer, wie viele Fische sie darauf erkennen. Es dauert ein paar Sekunden, da sagt der Erste, überhaupt keine. Dem Forscher von der Universität Perpignan in Frankreich geht es genauso, wenn er in Riffen unterwegs ist, in der Karibik, vor Australien oder im Persischen Golf zum Beispiel.
Ja, also das ist das Problem, das wir haben, dass wenn man so unbeschwert über einen Korallenriff schnorchelt oder taucht, dass es dann unheimlich schwierig ist, die tatsächlich zu sehen.
Der deutsche Meeresbiologe spricht von kryptobentischen Rifffischen. Bentisch bedeutet, sie halten sich am Meeresboden auf, und krypto, dass man nicht so recht weiß, wo.
Wenn man an einem Korallenriff irgendwo in der Welt taucht, dann kann man damit rechnen, dass pro Quadratmeter in etwa 20 von diesen kleinen Fischen irgendwo sich verstecken. Und wenn wir von Masse ausgehen, dann sind sie tatsächlich die kleinsten Wirbeltiere der Welt. Es gibt Arten, wo das schwerste Individuum, das ich je gefangen habe, dann in etwa 0,009 Gramm schwer ist. Quasi fast nichts.
In ihrer Vielzahl bringen es die nur wenige Zentimeter großen Minifische aber auf eine erhebliche Biomasse, wie Brandl verdeutlicht.
Im Moment sind wir bei in etwa 2800 verschiedenen Arten. Wir sind eigentlich ständig dabei, neue Arten zu beschreiben. Ich glaube, pro Jahr werden zurzeit in etwa 15 bis 20 neue Arten dieser kryptobentischen Fische beschrieben. Und was für uns interessant war, war die Frage, ja, wenn es so viele von diesen Fischen gibt, spielen die dann eine Rolle in diesen Nahrungsketten?
Womöglich spielen sie sogar die Hauptrolle. Davon ist Brandl inzwischen überzeugt. Zusammen mit Fachkollegen simulierte er die reiche Fauna der Korallenriffe und ihre Energieflüsse in einem Populationsmodell, mitsamt den lange übersehenen Kryptofischen. Die Ergebnisse präsentierte er kürzlich auf der größten europäischen Ökologentagung im nordirischen Belfast. Demnach stellen die Winzlinge 20-70% der ganzen Biomasse in der Nahrungskette eines Riffs. Im Durchschnitt sei es die Hälfte, so Brandl.
Das heißt, dass dann im Umkehrschluss jeder größere Raubfisch, den wir sozusagen am Riff sehen, zu 50% aus kryptobentischen Fischen besteht.
Zu der großen Gruppe der Riffzwerge zählen zum Beispiel Grundeln, Kardinal- und Schleimfische. Es klingt beinahe makaber, was der Meeresbiologe über sie sagt, dass diese Fische
zwei Sachen besonders gut können: wachsen und sterben. Es gibt so Zwerggrundeln, die sind dafür bekannt, die kürzeste Lebensspanne eines Wirbeltiers zu haben auf der ganzen Welt. Und dort leben die Erwachsenen mitunter nur 3 Wochen. Was wirklich phänomenal ist, wenn man sich vor Augen führt, dass das Wirbeltiere sind. Die haben Augen, die haben Zähne, die haben alles, was wir normalerweise auch haben. Entwickeln das für 3 Wochen und dann ist alles vorbei. Also das ist fast schon so Eintagsfliegen-Lebenszyklus in mancher dieser Arten.
Sind die kurzlebigen Kryptofische also so etwas wie der Krill der Korallenriffe? Das Futter, das die Fischvielfalt erklärt, obwohl der Ozean vor Ort meist blau und nährstoffarm ist, weil er kaum Algen enthält? Unter Meeresbiologen stößt die neue Theorie auf großes Interesse. Hier und da wird allerdings bezweifelt, ob die kryptobentischen Fische tatsächlich eine Art Grundnahrungsmittel in Korallenriffen sind. Wahrscheinlich werde ihre Bedeutung überschätzt, so die Kritik. Simon Brandl räumt ein, dass das benutzte Populationsmodell nur grobe Abschätzungen liefere. Aber an der großen Bedeutung der kleinsten Rifffische hat er keinen Zweifel.
Vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, wenn die kryptobentischen Fische nicht da wären, würden Korallenriffe sehr, sehr anders aussehen.
Schnell wachsen und sterben. Kryptofische sind womöglich Grundnahrungsmittel in Korallenriffen. Soweit der Beitrag von Volker Mrasek. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Magdalena Schmude.
In Japan ist bei einer Frau eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es ist der erste bestätigte Fall, bei dem eine Person, die bereits eine Infektion mit dem Virus überstanden hatte, erneut infiziert ist. Das meldet die deutsche Presseagentur unter Berufung auf japanische Medienberichte. Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind. Die Frau war am 29. Januar positiv auf SARS-CoV-2 getestet. getestet worden. Nach einem Krankenhausaufenthalt waren dann am 3. Februar keine Viren mehr nachweisbar. Später bekam sie erneut Krankheitssymptome. Bei einem Test am 26. Februar wurde sie wieder positiv getestet.
Das Quergewölbe gibt dem menschlichen Fuß seine besonderen Eigenschaften.
Der menschliche Fuß ist gleichzeitig stabil und flexibel genug, um beim Gehen und Laufen das Körpergewicht abzufangen und ermöglicht dadurch den aufrechten Gang. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt gezeigt, dass für diese Fähigkeit das Quergewölbe des Fußes entscheidend ist, also der Bogen aus Knochen und das umgebende Gewebe, die direkt hinter den Zehen von einer Seite des Fußes zur anderen verlaufen. Das haben die Wissenschaftler mit anatomischen Untersuchungen herausgefunden. Veränderten sie die Krümmung des Quergewölbes, veränderte sich die Stabilität des gesamten Fußes, wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten. Das Quergewölbe ist ein Alleinstellungsmerkmal der Gattung Homo. Bei den anderen Menschenaffen, die flache und sehr flexible Füße haben, fehlt es.
Eine Impfstoffstudie für Malaria steht in der Kritik.
Das British Medical Journal zitiert einen führenden kanadischen Bioethiker, der auf mangelnde Aufklärung im Rahmen einer großen Impfstudie in Afrika hinweist. In Ghana, Malawi und Kenia sollen in den nächsten 2 Jahren insgesamt 720.000 Kinder mit dem Impfstoff Mosquirix behandelt werden. Die Studie wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt es Sicherheitsbedenken. Als Nebenwirkung kann zerebrale Malaria auftreten. Es gibt 10-mal mehr Fälle von Hirnhautentzündungen als bei Nicht-Geimpften. Und das allgemeine Sterberisiko von mit Mosquirix geimpften Mädchen ist doppelt so hoch. Die WHO plant, die Eltern der zu impfenden Kinder durch Informationsveranstaltungen über die Risiken aufzuklären. Einzelgespräche soll es nicht geben. Und das Einverständnis der Eltern wird nicht gesondert erfragt, da die Impfungen im Rahmen der jeweiligen nationalen Impfprogramme erfolgen sollen. Dieses Vorgehen kritisiert der Bioethiker.
Bis zu 14 Millionen Tonnen Fisch werden jährlich illegal gefangen.
Das schätzen Ozeanologen aus Kanada. Mehr als 3/4 des gesetzeswidrig gefangenen Fisches stammt laut der Studie aus den Gewässern rund um Afrika, Asien und Südamerika. In der Folge steigt dort das Risiko einer Überfischung besonders stark, berichten die Forschenden im Fachmagazin Science Advances. Der Fang wird nicht offiziell angemeldet und dann in illegale Handelswege eingespeist.
Fangschreckenkrebse dosieren ihre Schläge.
In Abhängigkeit davon, ob sich die Tiere im Wasser oder an der Luft befinden, führen sie die blitzschnellen Bewegungen ihrer Fangarme mit unterschiedlich viel Energie aus. Das haben Biologinnen aus den USA beobachtet. Wie die Wissenschaftlerinnen im Journal of Experimental Biology schreiben, schleudern die Tiere ihre spitz geformten Arme außerhalb des Wassers mit etwa 0,4 Watt nach vorne. Das ist nur 1/10 der Energie, die im Wasser in dieser Bewegung steckt. Die Forschenden vermuten, dass die schwächeren Schläge dazu dienen, die Gelenke der Krabbe zu schützen, denn die müssen die entsprechenden Kräfte abfangen. Ursprünglich hatten die Wissenschaftlerinnen vermutet, dass die Fangschreckenkrebse an der Luft sogar noch stärker zuschlagen können, da unter anderem der Wasserwiderstand fehlt.
Sternzeit, 27. Februar. Satelliten für den Klimawandel. Um den Zustand des Klimas auf der Erde zu beschreiben, nutzen Fachleute rund 50 Messwerte, etwa die globale Temperaturverteilung, die Höhe des Meeresspiegels, die Eisbedeckung oder den Bewölkungsgrad. Rund die Hälfte der klimarelevanten Größen lassen sich nur mit Satelliten erfassen. Ohne die mehr als 150 Satelliten, die aus den Umlaufbahnen die Erde im Blick haben, wüsste man nicht so gut über das Klima und den Klimawandel Bescheid. Ein Raketenstart mag per se aufgrund der Abgase, die in der Atmosphäre zurückbleiben, klimaschädlich sein, doch zumindest bei Satelliten, die wissenschaftlich die Erde beobachten, dürfte man das aufgrund ihrer Messdaten hinnehmen. Der Vorteil der Satelliten ist, dass sie oft innerhalb weniger Tage die gesamte Erde im Blick haben und so sehr umfangreiche Messreihen erstellen. Aus dem All lässt sich per Laser die Höhe des Meeresspiegels zentimetergenau bestimmen, ebenso die Ausdehnung der Eismassen in Gletschern und Polargebieten. Um Verschmutzungen von Luft und Wasser zu erkennen, ist kein mühsames Entnehmen von Proben vor Ort nötig. Der Dreck ist dank ausgeklügelter Beobachtungsinstrumente direkt aus dem All zu erfassen. Das Abholzen der Regenwälder ist aus der Umlaufbahn in schonungsloser Klarheit zu sehen, auch bei dicken Wolken und Dunkelheit. Dann zeigen Radaraufnahmen die gerodeten Flächen. Die himmlischen Daten verdeutlichen, wie sich der Klimawandel vollzieht. und sie helfen zu erkennen, wie er sich dank geeigneter Maßnahmen vielleicht noch mildern lässt.
Und das war es für heute. Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.